Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zu unserem heutigen Kirchenfenster. Mein Name ist Orit Tempelmann und heute nehme ich euch mit auf eine Reise ins Mittelalter. Genauer gesagt, ins Leben und Wirken von einer der faszinierendsten Frauen dieser Zeit, Hildegard von Bingen. Hildegard war eine Benediktinerin, eine Äbtissin, Visionärin, Dichterin, Komponistin, eine bedeutende Natur- und heilkundige Universalgelehrte und eine der einflussreichsten Persönlichkeiten vom 12. Jahrhundert. Hildegard war auch Beraterin von vielen Persönlichkeiten und von ihr ist ein umfangreicher Briefwechsel erhalten geblieben. In der römisch-katholischen Kirche wird sie als Heilige verehrt. Der Papst Benedikt XVI. Hat am 10. Mai 2012 ihre Verehrung auf die Weltkirche ausgedehnt und Hildegard am 7. Oktober 2012 zur Kirchenlehrerin erhoben mit dem Titel Doctor Ecclesiae Universalis. Während über 30 Jahren ist hinter den Kulissen an der Ernennung der Hildegard geschaffen worden. Daran beteiligt war auch die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Frauenverbände. Im Januar 1979 hat sie bei ihrer Jahresversammlung beschlossen, sich dafür bei den deutschen Bischöfen einzusetzen. Unter anderem ist gesagt worden, die Schriften von der Benediktinerin seien eine Quelle für meditatives Schauen und Hören im Bereich der katholischen Kirche. Der Hildegard hat mir noch andere Titel gegeben, zum Beispiel Athletin Gottes, Rheinische Sibylle, Prophetissa Teutonica. Sie selber hat sich als Posaune von Gott bezeichnet, die unermüdlich müsse tönen, um dem Schöpfer das Tor zu seiner Schöpfung neu zu öffnen, wo durch Schuld und Gottvergessenheit sei zugestossen worden. Auch in der anglikanischen, der altkatholischen und sogar der evangelischen Kirche wird mit Gedenktagen an sie erinnert. Ihre Reliquien befinden sich seit dem Jahr 1641 in der Pfarrkirche von Eibingen, einem Ortsteil von Rüdesheim am Rhein. Begleitet mich in den nächsten 60 Minuten, während wir das beeindruckende Leben von dieser außergewöhnlichen Frau erkunden. Die Musik, die wir in dieser Sendung werden hören, ist mehrheitlich von der Hildegard komponiert worden, stammt aber in jedem Fall aus dem Mittelalter. Das erste Stück, das wir nur teilweise werden hören, weil es ein bisschen lang ist, heisst «O vis eternitatis». Es ist ein Stück, das die Ewigkeit und die Allmacht von Gott preiset.
Thank you.
Hildegard von Bingen ist im Jahr 1098 in Bermesheim vor der Höhe oder vermutlich eher in Niederhosenbach im heutigen Rheinland-Pfalz geboren. Sie ist das 10. Kind von ihren Eltern Hildebrecht von Hosenbach und Mechthild von Merxheim gewesen. Sie hat die ersten 7 Jahre von ihrem Leben am Stammsitz von ihren Eltern verbracht, aber als 10. Kind hat sie, wie es dann üblich ist, ihr Leben der Kirche müssen widmen, als Oblatin. Die Oblation ist seit der Spätantike, besonders aber vom frühen bis ins hohe Mittelalter, ein öffentlich-rechtlicher Rechtsakt vom Kinderrecht gewesen, wo der Eintritt ins Kloster von einem Kind und seine unwiderrufliche Bestimmung zum Klosterleben auf Lebenszeit bedeutet hat. Die latinische Bezeichnung von diesem Vorgang, Oblation, beschreibt den Akt als Opferung vom Kind an Gott. Im Benediktinerorden war die Oblation bis ins späte 12. Jahrhundert üblich gewesen, also noch ungefähr bis zur Geburt oder frühen Kindheit von der Hildegard. Interessant ist die Formel aus dem 9. Jahrhundert, wo die Väter, die ihr Kind den Mord übergeben haben müssen aufsagen. Und damit diese Übergabe unerschütterlich bleibe, verspreche ich unter Eid vor Gott und seinen Engeln, dass ich das Kind niemals, weder selbst, noch durch eine Mittelsperson, noch auf irgendeine Weise durch mein Vermögen, irgendeine Gelegenheit zum Austritt geben werde. Wenn das Kind später sich dagegen aufgelehnt hat, hat ihm die Exkommunikation droht. Leider ist die Oblation von Eltern auch missbraucht worden, um Kinder, die missgestaltet waren, oder um überzählige Töchter loszuwerden. Das Konzil von Trient, 1545 bis 1563, hat die Oblation von Kindern abgeschafft. Viele von diesen Frauen, die schon als Kind oder als Teenager in ein Kloster eingesperrt wurden, waren überhaupt nicht unglücklich über das Leben, das sie führen mussten. Sie mussten Latinisch lernen, um die Liturgie zu verstehen. Und der liturgisch gemeinsame Gesang war auch sehr wichtig. Dazu hat auch noch gehört, dass sie die theologische Bedeutung der Texte verstehen mussten. Kurz, für Mädchen waren die Klosterschulen der einzige Ort, wo sie intensiv lernen konnten. Sie haben sich gebildet und sich intensiv mit Theologie auseinandergesetzt, aber auch mit Themen, die ihnen von außerhalb des Klosters angetragen wurden, zum Beispiel mit Kriegen und Hungersnöten, aber auch mit Hochzeiten und Todesfällen in der Verwandtschaft. Die Frauen hatten einen engen brieflichen Kontakt mit der Familie oder mit anderen Klöstern. Sie waren in der Lage, das, was passiert ist, zu reflektieren und gedanklich zu vertiefen. Aber vor allem ihre Fähigkeit zu trösten, hat sie zu attraktiven Briefpartnerinnen gemacht. Man hat zum Beispiel den Brief von einer Nonne an ihren Bruder gefunden, der offensichtlich nach dem Tod von beiden Eltern depressiv geworden ist und sich häufig mit teurem Bier betrunken hat. Seine Schwester hat ihm geraten, doch lieber in die Kirche zu gehen, weil dort der Wein süsser sei und nichts koste. Das geistige Leben hat den Frauen eine attraktive Alternative zur Ehe geboten. Das hat auch eine gewisse Freiheit bedeutet. Und nicht für jede junge Frau oder jedem Mädchen war die Ehe erstrebenswert gewesen. Ein Leben mit vielen Kindern war sehr schwer und relativ häufig sind Frauen auch schon während der Schwangerschaft oder beim Gebären gestorben. Die Frauen, einfache Nonnen oder berühmte Äbtissinnen, haben sehr starke Wirkung auf die Gesellschaft gehabt. In den Frauenklöstern waren auch die Gräber der Familienmitglieder, weil man beim jüngsten Gericht gern zusammen mit den Nonnen aufwachen wollte, weil sie ja so vorbildlich gelebt haben. Interessant ist, dass der Martin Luther unbedingt die Frauen aus den Klöstern holen wollte. Ihre Form von geistigem Leben sei auf keinen Fall besonders wertvoll, hat er gemeint. Der wahre Grund war vermutlich aber, dass sich die Nonnen intensiv mit der Lehre von Luther auseinandergesetzt und dass sie ihm mit theologischen Argumenten auf Augenhöhe begegnet sind. Hildegard ist am 1. November 1112 zusammen mit der Jutta von Spondheim, ihrer zukünftigen Lehrmeisterin, im Kloster Disibodenberg eingeschlossen worden. Die Jutta hat an diesem Tag auch ihren Profess abgelegt, das heisst, ihr Versprechen, ihr Leben nach den Regeln vom Orden zu verbringen, in diesem Fall vom Benediktinerorden. Hildegard hat das später vor dem Bischof Otto von Bamberg da. In dieser Zeit, also in ihrer Kindheit und Jugend, ist Hildegard nach dem Tod von der Jutta im Jahr 1136 von den versammelten Schülerinnen zur Magistra gewählt worden. In dieser Funktion hat sie mehrmals Krach gehabt mit dem Abt Kuno von Disibodenberg, weil sie bekannte Persönlichkeiten öffentlich kritisiert hat und sich gegen verschiedene Regeln von ihrer Gemeinschaft ausgesprochen hat. So hat sie zum Beispiel die Bestimmungen vom Essen gelockert und die sehr langen Gebete und Gottesdienstzeiten, die noch von der Jutta festgelegt wurden, gekürzt. Zum offenen Streit ist es gekommen, wo die Hildegard mit ihrer Gemeinschaft ein eigenes Kloster wollte gründen. Die Benediktiner vom Disibodenberg waren entschieden dagegen, weil die Anwesenheit von der Hildegard in ihrem Kloster für Popularität gesorgt hat. In dieser Zeit, wo die Hildegard Magistra vom Kloster Disibodenberg war, haben sich ihre Visionen, die sie seit ihrer Kindheit hatte, intensiviert. Zuerst hat sie das geheim gehalten. Im Jahr 1141 hat sie aber auf einer göttlichen Eingebung hin angefangen, die Visionen schriftlich festzuhalten. Ihr erstes Werk, Sivias, Wiese die Wege, ist in den Jahren 1141 bis 1151 entstanden und beschreibt 26 Visionen, die Themen wie die Schöpfung, die Erlösung und das jüngste Gericht behandeln. Weil die Hildegard aber nicht so sicher war mit der latinischen Grammatik, hat sie ihre Visionen zuerst auf Wachstafeln geschrieben. Der Mönch Vollmar, ihr Sekretär, hat sie nachher korrigiert und auf Pergament geschrieben. Im Laufe ihres Lebens hat Hildegard noch weitere wichtige Werke geschrieben, Das Buch der Lebensverdienste setzt sich mit der irdischen Existenz vom Mensch auseinander und im Buch vom Wirken von Gott beschäftigt sich Hildegard mit dem Verhältnis von Gott, der Welt und dem Mensch. Das wichtigste Schöpfungsprinzip sei die Liebe, schreibt sie. Kennzeichnend für Hildegard ist das, was man allgemein als Ganzheitsschau bezeichnet. Alles hängt mit allem zusammen. Nichts darf völlig isoliert betrachtet werden. Hildegard hat das so formuliert. Jedes Geschöpf ist mit einem anderen verbunden und jedes Wesen wird durch ein anderes gehalten. Der Gedanke von der Einheit und Ganzheit gilt auch als Schlüssel zu den natur- und heilkundlichen Schriften von der Hildegard. Schnell hat die Hildegard für viele Menschen als Prophetin gegolten. Sogar der Papst Eugen III. Hat auf einer Synode in Trier im Jahr 1147 von ihr gehört. Er hat ihre Aufzeichnungen geprüft und sich auch mit ihr direkt unterhalten. Tatsächlich hat der Papst gefunden, die Schriften seien direkt von Gott inspiriert und er hat sie ausdrücklich als gut bezeichnet. Das war der endgültige Schritt von der Hildegard in die Öffentlichkeit. Wie ich es vorher gesagt habe, hat Hildegard den Wunsch gehabt, ein eigenes Kloster zu gründen. Und so ist sie im Jahr 1150 mit 18 Nonnen nach Rupertsberg bei Bingen am Rhein gezogen. Der Ort ist günstig gelegen an einem alten Verkehrsknotenpunkt und ist mit wichtigen Städten am Rhein wie Köln und Worms verbunden gewesen. Hildegard ist aber auch kritisiert worden. Ihr Kloster sei elitär, zu wenig kontemplativ und die Schwestern würde es mit der Armut nicht allzu genau nehmen. Aber ihre Gemeinschaft ist weiter angewachsen, sodass Hildegard im Jahr 1165 ein Tochterkloster zu Eibingen gegründet hat. Dort sind ja nicht adlige Mädchen aufgenommen worden. Das Kloster von Rupertsberg ist unter ihrer Leitung zu einem Zentrum von geistigem und künstlerischem Schaffen geworden. In dieser Zeit hat Hildegard zahlreiche Bücher über Theologie, Medizin und Naturkunde geschrieben und über 70 liturgische Gesänge komponiert, die bis heute noch gesungen werden. Wir hören hier noch so ein Lied mit dem blumigen latinischen Text «Nunc aperuit nobis clausum principium, quod per eva clausum fuit, unde lucet in aurora et germinavit flos de Virgine Maria». Auf Deutsch bedeutet das «Nun hat sich uns geöffnet das verschlossene Prinzip, das durch Eva verschlossen war. Daher leuchtete es in der Morgenröte, und eine Blume ist erblüht aus der Jungfrau Maria. Es ist eine Hymne, die in diese Zeit im Leben von der Hildegard passt, weil sie die Öffnung von einem neuen Weg feiert und die Erlösung durch die Jungfrau Maria, die als die dargestellt wird, die den Zugang zu göttlicher Gnade und Erneuerung ermöglicht. Neben ihren theologischen Schriften ist Hildegard auch für ihre medizinischen Werke bekannt. In ihren Büchern Physica und Causae et Curae beschreibt sie eine Vielzahl von Heilmitteln und Behandlungsmethoden. Ihre Kenntnisse in der Pflanzenheilkunde, der Diätetik und der Psychosomatik waren ihrer Zeit weit voraus und zeigen ihr tiefes Verständnis für die Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist. Sie hat zwar zurückgezogen in einem Kloster gelebt, aber Hildegard hat trotzdem zahlreiche Reisen unternommen, um zu predigen und für ihre Visionen zu verbreiten. Sie hat auch einen eifrigen Briefwechsel mit bedeutenden Persönlichkeiten aus ihrer Zeit geführt, zum Beispiel mit dem Kaiser Friedrich Barbarossa, dem Papst Eugen III. Und dem Abt Bernard von Clairvaux. Die Korrespondenz zeugt von ihrem Einfluss und ihrer Bekanntheit und Anerkanntheit in kirchlichen und weltlichen Kreisen. Ein weiterer wichtiger Aspekt von ihrem Lebenswerk ist die Musik. Hildegard hat sehr viele liturgische Gesänge komponiert, wodurch ihre spirituelle Tiefe und ihre musikalische Komplexität beeindrucken. Zumindest wenn man Latinisch versteht oder auch ein bisschen in der Musiktheorie daraus kommt. Ihr bekanntestes Werk ist der Ordo Virtutum, ein liturgisches Drama, das die Kämpfe von der Seele mit den Tugenden und den Lastern, also mit dem Guten und dem Bösen, thematisiert. Allgemein heisst es, die Komposition sei ein lebendiges Zeugnis von der tiefen Frömmigkeit und vom grossen künstlerischen Talent von der Hildegard. Bekannt ist heute die Hildegard von Bingen nicht unbedingt durch ihre Musik, obwohl die ja gern noch gespielt wird. Am bekanntesten ist sie durch ihre Medizin, die Hildegard-Medizin. Dieser Begriff ist nicht einmal so alt, wie man es vermuten könnte. Er ist erst im Jahr 1970 vom österreichischen Arzt Gottfried Herzka eingeführt worden, nachdem er sich gründlich mit den Schriften von der Hildegard befasst hat. Die Verbreitung von der Hildegard-Medizin konzentriert sich auf den deutschen Sprachraum, vor allem auf Österreich und Deutschland. Anderswo ist der Zusammenhang von dieser Medizin mit dem schriftlichen Werk von der Hildegard weitgehend umstritten. Aber auch in Deutschland haben in einer Umfrage aus dem Jahr 1903 nur 3% der befragten Leute gesagt, sie würden die Hildegard-Medizin anwenden. Das ist nicht gerade viel Geld. Aber schauen wir zuerst ein bisschen näher an, was der Gottfried Herzka herausgefunden hat. Er hat als Grundlage die beiden Bücher «Cause et Cure», «Ursache und Behandlungen» und «Physica» mit dem Originaltitel, nein, keine Angst, das mache ich jetzt nicht lateinisch, das Buch von den Feinheiten von den verschiedenen Naturen der Geschöpfe. Hildegard von Bingen hat gesagt oder geschrieben, in diesem Buch habe sie Einsichten vorgestellt, die visionär, das heisst göttlich inspiriert waren. Für Hildegard entsteht die Krankheit so. Wenn die Säfte im Menschen die richtige Ordnung und das rechte Maß bewahren, so befindet er sich in Ruhe und in körperlicher Gesundheit. Haben sie sich aber im Gegensatz zueinander gestellt, dann machen sie ihn hinfällig und krank. Weil die Originalhandschriften von der Hildegard nicht mehr existieren und die Texte als Abschriften aus dem 13. bis 15. Jahrhundert zu uns gekommen sind, wird allgemein angenommen, dass Physica und Cause et Cure in der vorliegenden Form wohl nicht vollständig von der Hildegard stammen. Der Gottfried Herzka, der sich zum Teil auf falsche Übersetzungen stützt, behauptet aber nach wie vor, es handle sich um einen unverfälschten Text von der Hildegard. Medizinhistoriker bezeichnen die Schriften von der Hildegard auch nicht als göttlich inspiriert, sondern als natur- und heilkundliches Alltags- und Erfahrungswissen vom Mittelalter. Zu den Methoden von der Hildegard-Medizin gehören die Pflanzenheilkunde, Ernährungsregeln, Ausleitungsverfahren und Edelsteintherapie. Was sagt Hildegard über die Ernährung? Sie soll massvoll und ausgewogen sein, Kräuter und Gewürze enthalten und vor allem auch Dinkel, Sellerie, Maroni und Fenchel. Der Dinkel sei das beste Getreide. Er sei warm, fett und kräftig, milder als andere Getreidearten. Und er bereite dem, der davon esse, rechts Fleisch und rechts Blut. Mache ihn froh und freudig. Hildegard empfiehlt die Anwendung von zahlreichen pflanzlichen Mitteln, auch Mineral und Edelstein. Manchmal soll man dazu auch noch die Mondphase berücksichtigen. Unter Ausleitungsverfahren versteht Hildegard Aderlass und Schröpfen, Fasten, Schwitzbäder. Sie empfiehlt einen geregelten Wechsel von Ruhe und Aktivität und vor allem eine seelische Reinigung durch Liebe und Hoffnung, Musik, Gebet und Meditation. Es gibt keine unabhängigen Studien über die Wirkung der Hildegard-Medizin. Die Behandlungsmethoden stammen zwangsläufig aus dem Denken und Wissen vom Mittelalter. Viele Ansichten über Gesundheit und Krankheit gelten medizinisch als überholt oder sogar als reine Fantasie. So hat Hildegard Einhornleber gegen Aussatz empfohlen und die Haut vom Einhorn als Schutz gegen Pest und Fieber. Schuhe aus dem Leder vom Einhorn sind gut für gesunde Füße, Unterschenkel und Gelenke. Der Deutsche Promed-Verein gegen unlautere Praktiken im Gesundheitswesen schreibt, die Hildegard-Medizin habe vor allem einen Placebo-Effekt. Von einer Eigentherapie nach den Grundideen der Hildegard-Medizin müssen wir bei ernsthaften Beschwerden dringend abraten. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass sicher ein Teil von der heutigen Hildegard-Medizin auf den Schriften von der Hildegard von Bingen basiert, dass man diese Medizin aber gerade so gut als Herz-K-Medizin bezeichnen könnte. Es ist vielleicht ein typisches Beispiel von der aktuellen Alternativmedizin. Die Methoden basieren meistens auf historischen Ansätzen, die in der Lage sind, die Öffentlichkeit zu beeindrucken. Mehrere Kritiker gehen so weit, zu sagen, die Naturheilkunde sei zwar durchaus berechtigt, aber bei der Hildegard-Medizin ging es vor allem um eine Marktstrategie, die profitorientiert sei. Die letzten Jahre von ihrem Leben hat Hildegard im Kloster Rupertsberg verbracht. Sie hat weiterhin geschrieben, komponiert und predigt. Trotz gesundheitlichen Problemen ist sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1179 aktiv geblieben. Das Lebensende von der Hildegard ist allerdings von einer harten Auseinandersetzung mit dem Erzbischof von Mainz überschattet worden. Sie hat auf ihrem Klosterfriedhof einen exkommunizierten Edumal bestatten, weil er sich kurz vor dem Tod noch bekehrt hat. Der Erzbischof hat aber an den Aussagen von der Hildegard gezweifelt und befohlen, den Leichnam in einem Schandacker zu verscharren. Weil sich Hildegard geweigert hat, ist ihr Kloster 1178 mit einem Kirchenbann belegt worden. Ab dann hat man dort keine Gottesdienste mehr dürfen feiern. Hildegard hat dagegen angekämpft und ihre vielen Kontakte eingeschaltet. Der Bann ist schliesslich wieder aufgehoben worden. Hildegard ist ein halbes Jahr später, am 17. September 1179, also heute vor 846 Jahren, im Alter von 81 Jahren gestorben. Ihre sterblichen Überreste ruhen in der Pfarrkirche von Eibingen. Ihr Werk ist in den folgenden Jahrhunderten fast vergessen worden, aber im 20. und 21. Jahrhundert, also in heutiger Zeit, ist ihr Beitrag zur Theologie, der Medizin und der Musik irgendwie mehr anerkannt worden. Im Jahr 2012 ist sie vom Papst Benedikt XVI. Zur Kirchenlehrerin erhoben worden und das ist eine Ehre, die nur wenigen Menschen ist erteilt worden. Übrigens, rein statistisch gesehen, ist es leichter, eine Heilige oder Selige zu werden, als ein Doktor Ecclesiae, wie der Titel von der Hildegard heute lautet. Bis heute gibt es nur 35 Kirchenlehrer und nur 3 von ihnen sind Frauen. Neben der Hildegard von Bingen sind Katharina von Siena und Therese von Lisieux. Wie aber wird man Kirchenlehrer? Zuerst einmal, man braucht keine Erfahrung im Unterricht, weder an einer Schule noch an einer Universität. Im Jahr 1741 hat der Papst Benedikt XIV. 4 Bedingungen festgelegt, die bis heute für die Verehrung als Doktor Ecclesiae müssen erfüllt sein. Die erste ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit für die Anwärter auf einen Titel, wo das Wort Kirche schon im Namen trägt. Die Lehre von dieser Person muss rechtgläubig sein. Sie muss also auf den Grundpfeiler der katholischen Lehre ruhen. Das heisst nicht, dass ein Kirchenlehrer in der einen oder anderen Frage unfehlbar sei. Dazu kommt etwas, das als Heiligkeit vom Leben bezeichnet wird. Mit anderen Worten, nur Heilige können auch Kirchenlehrer werden. Das, was ein Kirchenlehrer eigentlich ausmacht, ist schliesslich die herausragende Lehre, die Doctrina Eminens. Es geht hier aber nicht nur um wissenschaftliche Meriten. Berücksichtigt werden auch mystische und spirituelle Erfahrungen und Werke. Für eine herausragende Lehre gibt es keine messbaren Kriterien. Klar ist aber, dass die Lehre über Jahrhunderte noch eine Wirkung hat. Ein Kirchenlehrer muss vom Papst offiziell ernannt werden. Dass der Papst Benedikt XVI. Hildegard von Bingen sehr geschätzt hat, ist schon lange bekannt gewesen. Im September 2010 hat er anlässlich von Generalaudienzen gesagt, Hildegard sei eine grosse Frau und Prophetin gewesen, die mit grosser Aktualität auch noch zu uns rede. Er hat ihre mutige Fähigkeit gewürdigt, Zeichen der Zeit zu erkennen. Hildegard ist vermutlich die einzige Kirchenlehrerin, die im gleichen Jahr zur Heiligen und zur Kirchenlehrerin ist erklärt wurde. Es ist allerdings nicht die normale Form von einer Heiligsprechung gewesen. Der Papst hat von einer gleichwertigen Kanonisierung Gebrauch gemacht. Weil Hildegard schon seit Jahrhunderten als Heilige sei verehrt worden und das von mehreren Päpsten, zumindest regional, schon sei bestätigt worden, hat man ihre offizielle Verehrung nur noch für die Weltkirche müssen bestätigen, heisst's. Die Hildegard von Bingen hat ein Reichserbe hinterlassen, das bis heute nachwirkt. Ihre Schriften und Kompositionen sind nicht nur ein Zeugnis von ihrer Zeit, sondern auch eine Inspiration für die heutige Welt. Ihre Visionen und ihr unermüdliches Streben nach Wissen und Wahrheit machen sie zu einer faszinierenden Figur, die weit über das Mittelalter herausstrahlt. Die Hildegard von Bingen bleibt eine der bemerkenswertesten Persönlichkeiten der Geschichte und ihr Werk und ihren Einfluss berührt und inspiriert uns heute noch. Das war unser heutiges Kirchenfenster. Ich hoffe, dass dir die Reise ins Leben und das Werk von dieser bemerkenswerten Frau ebenso faszinierend gefunden hat wie ich. Die nächsten Kirchensendungen auf Radio Berner Oberland hören dir am nächsten Sonntag, am 9. Uhr, der Gottesdienst aus Grindelwald mit der Predigt von Klaus-Dieter Hägele. Heute in einer Woche, am Dienstagabend um 8 Uhr, wird das Kirchenstübli ausgestrahlt mit Gesprächen, Berichten und Meldungen aus den Kirchen der Region. Und von 9 bis 10 mache ich ein Kirchenfenster auf mit dem Titel «Der Prophet Mohammed reist nach Medina». Der 24. September, Gedenktag von der Übersiedlung von Mohammed von Mekka nach Medina, markiert den Anfang vom islamischen Kalender. Die Auswanderung wird als Hijra bezeichnet. Sie hat im Jahr 622 stattgefunden und ist ein zentrales Ereignis in der islamischen Geschichte. Bis zum Schluss der heutigen Sendung hören wir noch mittelalterliche Musik. Das mal nicht von der Hildegard von Bingen, sondern von William Byrd, einem englischen Komponist aus dem 16. Jahrhundert. Ich, Orit Stempelmann, sage euch merci fürs Zuhören, wünsche euch weiterhin einen schönen Abend, eine gute Woche und sage euch auf Wiederhören am nächsten Dienstag.